Guten Morgen zusammen. Ist ein Vorrecht, heute Morgen hier zu sein. Ist es vierte Mal, dass meine Frau und ich hier in der Gemeinde sind. Die ersten drei Male waren zur Kindersegnung von unseren Enkelkindern. Und es ist ein Vorrecht, heute Morgen hier das Wort Gottes verkündigen zu dürfen, was immer eine Freude ist, sowohl das Predigen des Wortes Gottes als auch das Hören. Es ist ein ganz interessanter Text, den ihr mir heute gegeben habt. Und den Text möchte ich zunächst einfach mal als Ganzes lesen. Wir haben eben schon Teile gehört. Der Text steht in Römer Kapitel 3, wer mitlesen möchte. Römer Kapitel 3, die Verse 9 bis 20. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Herr Jesus, wir möchten dir danken. Dein Wort ist mächtig und wirksamer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend, bis dass es scheide Mark und Gebein, Seele und Geist. Und ist ein Richter der Gesinnungen unserer Herzen. Herr, wir danken dir, dass dein Wort alles ist, dass dein Wort ein Schwert ist, das durch unser Herz geht, dass dein Wort Balsam ist für unser Herz, dass dein Wort uns zeigt, wie du uns siehst und wie du uns machen möchtest und wer du bist. Herr, dein Wort ist so reichhaltig und wir möchten dich bitten, dass du heute durch dein Wort zum Zug kommst. Amen. Amen. Wenn man als Gastredner in eine Gemeinde eingeladen ist, dann sucht man sich zumindest beim ersten Mal in der Regel irgendeinen Text, einen schönen Text, einen aufbauenden Text, ermutigenden Text, den man dann der Gemeinde mitgibt und sie ermutigt in die neue Woche entlässt. Als der Anruf kam oder die E-Mail kam mit der Frage, ob ich heute Morgen hier predigen würde, habe ich gerne zugesagt. Und dann wurde gesagt, ja, wir lehren durch den Römerbrief. Möchtest du ein eigenes Thema nehmen oder möchtest du das Thema nehmen, was an dem Sonntag dran wäre? Und in meiner Ignoranz habe ich gesagt, ach ja, ich kann ruhig das nehmen, was ihr für den Sonntag eingeteilt habt. Und wusste eben nicht, welche Verse das waren. Und jetzt weiß ich's und ihr wisst es auch. Man kann die ersten Kapitel im Römerbrief, durch zweieinhalb Kapitel seid ihr jetzt durch, die kann man mit einem Gerichtssaal vergleichen. Ein Gerichtssaal, wo der gerechte Richter seinen Platz eingenommen hat und wo verschiedene Angeklagte da sitzen und wo die Beweisaufnahme abgeschlossen ist. Und die Angeklagten, die hatten verschiedene Einwände. Der eine, der sagte, ja, aber ich hatte doch gar keine andere Wahl. Ich habe das nicht gewusst. Und der andere, der hat gesagt, ja, also ich muss doch eigentlich besser dran sein als die anderen. So schlecht wie die anderen bin ich ja nun nicht. Ich bin ein anständiger Sünder. Und dann war da noch ein Dritter und der hat gesagt, ja, Moment mal, also bei mir, ich bin beschnittener Jude. Oder wir würden sagen, Ich bin doch ein getaufter Christ. Ich bin doch ein frommer Sünder. Und jeder hat so seine Ausreden, die er vorbringt. Und bei allen Angeklagten, bei dem schlimmen Sünder, der sich so richtig in der Sünde ausgetobt hat, und bei dem anständigen Sünder, der ein bisschen besser ist als der andere, und sogar bei dem frommen Sünder, bei all denen wurden die Einwände abgelehnt mit der Feststellung, alle ohne Entschuldigung. Keiner hat eine Entschuldigung. Und in unserem fiktiven Gerichtssaal, da stellt der Richter mit den simplen Worten fest, es war der letzte Vers von dem letzten Mal, wo ihr im Römerbrief wart, Vers 8, Römer 3, Vers 8, ihre Verurteilung ist gerecht. Und da knüpfen wir heute an. In den nächsten Versen könnte man sagen, da gibt die Anklage ihr Schlussplädoyer. Steht auf und sagt noch einmal, wie sie die Dinge sieht. Und das wollen wir uns Vers für Vers anschauen. Vers 9, da heißt es, wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Die Anklage lautet also, egal ob Jude oder Nicht-Jude, ob Ami oder Deutscher, ob Chinese oder Russe, ob Schwarz oder Weiß, ob alt oder jung, ob religiös oder gottlos, macht alles keinen Unterschied. Alle sind unter der Sünde. Alle sitzen im selben Boot. Und das ist das Boot der Verlorenheit. Und in dem Boot, in dem wir alle sitzen, da gibt es keine Klassen. Keine A-Klasse für die Besseren oder eine C-Klasse für die Schlechteren. Wir waren viele Jahre auf den Philippinen und schneller ging es mit Flugzeug, aber manchmal sind wir vom Süden in den Norden mit dem Schiff gefahren. Da gab es dann die Economy Class für die, die halt irgendwie nach Manila kommen mussten. Und da gab es die Touristenklassen, da war dann schon Klimaanlage und dann gab es die Suites, also die waren schon was Besonderes. Oder ich musste an die Schiffe denken, die man so aus den Filmen kennt, vom Mittelalter oder so, wo die halt so gut wie nichts zahlen konnten, die wurden irgendwo unten im Schiffbauch eingeschlossen und dann wurde so eine Eisentür zugemacht, damit die auch bloß nicht in die besseren Klassen reinkamen. Auf dem Schiff, auf dem wir alle sitzen, da gibt es nur eine Klasse. Und das ist die Klasse der verlorenen Sünder. Und ich sage, ich möchte aber nicht in einem Boot sitzen mit Kim Jong-un, dem Schlechter von Nordkorea. Ich möchte aber nicht in einem Boot sitzen mit Vergewaltigern. Ich will aber nicht in einem Boot sitzen mit Kinderschändern. Ich will auch nicht in einem Boot sitzen mit irgendwelchen unrühmlichen Personen aus unserer eigenen deutschen Vergangenheit. Ich will nicht mit denen in einem Boot sitzen, ich möchte auch nicht mit denen in einem Atemzug genannt werden. Tatsache ist, ich war einer von denen. Und, sorry, aber Tatsache ist, ihr wart auch einer von denen. Wir alle sitzen in einem Boot, das nur eine Klasse hat. Die Klasse der Sünder. Wir sind alle, sagt die Schrift, unter der Sünder und unter der Sünde. Keiner ist besser. Keiner verdient Gottes Gnade ein Ideechen, ein Ticken mehr als irgendein anderer. Gnade ist unverdient. Keiner. Und dann folgt die Begründung, warum das bei jedem Einzelnen so ist, dass wir im Boot der Verlorenheit sitzen als Sünder. Und zu großen Teilen, wir haben eben schon aus dem Psalm gehört, zum großen Teil sind das jetzt, was in den folgenden Versen kommt, Zitate aus den Heiligen Schriften des Alten Testaments. Da steht in Vers 10, Römer 3, Vers 10, Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und da kommt einem vielleicht gleich die Mutter Teresa in Sinn. Wäre vielleicht ein besseres Beispiel in der katholischen Kirche. Aber ich meine, war ja nun mal eine, irgendwo schon eine tolle Frau, die sicherlich auch ihre Schattenseiten hatte, die haben wir ja alle. Aber die hat ja doch einiges für viele Menschen getan. Was ist denn mit der? Was ist mit der? Oder mit Friedenskämpfer, Friedensmärtyrer. Ich habe vor vielen Jahrzehnten mal den Film gesehen über Mahatma Gandhi. Ja, ich fand den beeindruckend. Ich finde den Mann beeindruckend. Hab mal gehört, er soll irgendwann mal ganz kurz davor gewesen sein, Christ zu werden. Ist aber nicht geworden. Aber das war ja ein Friedenskämpfer. Was ist denn mit dem? Kann man das so sagen? Keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Komm mal ein bisschen näher in unsere Nachbarschaft. Der liebe Nachbar, der so hilfsbereit ist, der so eine tolle Ehe führt, der so gut erzogene Kinder hat, von dem man eigentlich nichts weiß, wo man jetzt sagen würde, ja, also da müsste er noch dran arbeiten. Keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Auch nicht in unseren evangelikalen Kreisen. Dr. Billy Graham. Wie wird er genannt? Das Maschinengewehr Gottes. Weil er so viele Menschen für Jesus erreicht hat, die sich für Jesus entschieden haben. Oder vielleicht sitzt ja hier doch irgendwo ein versteckter Charismatiker und der redet lieber vom Mähdrescher Gottes. Kennt ihr einen Mähdrescher Gottes? Reinhard Bunke wird so genannt, weil er mit seinen Zelten für, was weiß ich, 500.000 oder 1 Million in Afrika die Ernte einbringt für Jesus. Egal, was man über den Menschen denken mag, der hat sicherlich viele, viele Seelen für Jesus gewonnen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, da bin ich ins Internet gegangen. Und da habe ich so eingegeben, Bevölkerungszähler. Und um 9.51 Uhr, da lautete die Internetzählung, also wie viele Menschen es gibt, 7.480.648.659. Eine Minute später waren es 7.480.648.811. Unterschied von 152 Menschen. Und keiner von denen wurde gerecht geboren. Denn die Schrift sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht ein einziger. Keiner. Die Verse 11 bis 18 beschreibt der Bibellehrer Warren Wiersbe, der ja hier auch, ich denke mal, öfters zitiert wird, beschreibt die als die Röntgenstudie eines verlorenen Sünders von Kopf bis Fuß. Vers 11, da ist keiner, der verständig sei, keiner, der nach Gott fragt. Oh, Moment mal, stimmt das so? Kann man das so sagen? Kann man das so stehen lassen? Keiner, der nach Gott fragt, was ist denn mit all den Religionen? Wir reden von den 5 großen Weltreligionen und dann natürlich tausende von kleinen Religionen, die sich als Religion bezeichnen, zehntausende von Denominationen. Keiner, der nach Gott fragt, der Atheismus ist immer noch in der Minderheit, auch wenn uns das in Deutschland manchmal umgekehrt vorkommt. Beweist das denn nicht, dass da ein Fragen ist nach Gott? Nein, beweist das leider nicht. Das beweist, dass der Mensch religiös ist, dass der Mensch sich schuldig fühlt und dass der Mensch nach einem Weg sucht, wie er Gott irgendwie zufriedenstellen kann. Das schon. Aber die Offenbarung, die Gott uns zum Beispiel in der Schöpfung gegeben hat, ihr habt darüber gesprochen, als ihr in Römer 1 unterwegs wart, die Offenbarung, die Gott uns in der Schöpfung gegeben hat, die Offenbarung, die Gott uns durch das Gewissen gegeben hat, Diese Offenbarung, die lehnt der Mensch ab. Wir haben in Römer 1, Vers 19 den Vers, was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen, unter den Menschen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart, Vers 21 und 22, wenn, obgleich sie Gott erkannten, in der Schöpfung, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und dann Vers 24, sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Also Römer 3, Vers 11 hat schon recht, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Religiosität zu suchen, ist was anderes als Gott zu suchen. Vielleicht sitzt hier jemand, ich kenne euch ja nicht, ich kenne ja nur so eine Handvoll Leute von euch. Vielleicht sitzt hier einer, der sagt, ja, ich bin heute zum ersten Mal hier oder zum zweiten Mal hier und ich bin eigentlich hier hingekommen, weil ich Gott kennenlernen möchte. Weil ich Gott suche, ich bin ein Suchender, ich möchte Gott finden, darum bin ich hier bei euch. Wenn dem so ist, dann sei Gott dankbar dafür. Denn in erster Linie kommt das nicht aus deinem Herzen. In erster Linie hat Gott durch den Heiligen Geist Gottes bei dir angeklopft und hat sich bemerkbar gemacht. Und weil du keine Maschine bist und kein Computer bist, deswegen hast du dich entschlossen, auf das Klopfen Gottes zu antworten und dich auf die Suche zu machen. Aber der Auslöser, der kam zunächst mal von Gott. Vers 12. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das sind heftige Worte. Kein einziger, der Gutes tut. Und der fromme Jude, der würde sagen, ja. Warum denn? Kapitel 3, Vers 1. Was für einen Nutzen hat denn dann überhaupt die jüdische Beschneidung? Was für einen Nutzen hat denn dann überhaupt, wenn ich mich ans Gesetz halte? Wenn da keiner ist, der Gutes tut, auch nicht einer. Und der hingegebene Moslem würde sagen, ja, keiner, der Gutes tut. Ich bete fünfmal am Tag, ich halte das Fasten im Ramadan, ich gebe mein Bekenntnis immer wieder ab, ich gebe von meinem Geld, ich versuche einmal im Leben nach Mekka zu pilgern. Keiner, der Gutes tut, muss doch für irgendwas gut sein. Und sogar so manch ein Christ würde sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Herr, Herr, das muss doch für irgendwas gut sein. Was meinst du, da ist keiner, der Gutes tue? Ja, was Gott damit meint, ist, dass Gott auf all diese äußeren Merkmale pfeift. Die sind ihm wurscht. Da guckt er nicht nach. Auf all die Religiosität, auf all die Mitgliedsausweise, auf all die Urkunden, auf all die guten Werke und ich möchte es mal so sagen, auf all die schriftgemäße Erkenntnis. Denn die hatten die Schriftgelehrten auch, als sie die Weisen nach Bethlehem geschickt haben. Oh, hat Gott drauf gepfiffen. Keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wenn das Herz nicht mitzieht, ist alles andere umsonst. Vers 13, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Worum geht's da? Da geht's um die Sünden der Kehle und die Sünden der Zunge. Und Galater 5 gibt uns einen kleinen Einblick, worum es geht bei den Sünden der Kehle. Fressen und saufen. Sagt Galater 5, ist Sünde. Also, sagen wir mal so, Fressen und Saufen ist natürlich Luther, ne? Aber das, was übermäßig durch unsere Kehle geht, das ist nicht mehr gut. Und dann geht es um unsere Zunge. Und die Bibelstudenten, Bibelleser unter euch, die kennen natürlich die klassischen Verse aus dem Jakobusbrief, Jakobus 3, 5 und 6. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Paulus schreibt hier über ein Gift, das gar nicht immer so offensichtlich ist. Ein Gift, was tödlich ist, vielleicht sogar, bevor man es überhaupt merkt. Ich denke an einen von meinen Onkels aus meiner Kindheit. Wenn ich an den denke, dann denke ich nur an Gutes. Das war einfach so ein kleiner, alter Onkel. Immer wenn wir den besucht haben, dann war der lieb. Ich habe keine Erinnerung an irgendwas Schlechtes, was er gesagt hat. Ich habe nur noch meine intensivste Erinnerung ist, dass wenn wir abends dann um den Abendbrottisch saßen, damals hat man auch noch nach dem Essen gebetet, dann hat er immer Blättchen gelesen und dann hat er gebetet und jedes Gebet hat er abgeschlossen mit den Worten, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. So ein lieber Onkel. Aber die Bibel sagt, jeder Mensch auf Erden, sogar dieser Onkel, besitzt das Feuerzeug in seinem Mund, das einen ganzen Wald, eine ganze Welt in Brand stecken kann. Die Zungen, die Sünden der Zunge. Vers 14 definiert das dann noch ein bisschen genauer. Römer 3, Vers 14. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ja. Das muss ja nicht immer so ein schmutziges Mundwerk eines Schwerverbrechers sein. Oder so ein verdorbenes Mundwerk eines Zuhälters. Das hat hoffentlich keiner von uns hier. Aber das sind ja nicht nur die schlimmen Sünder, dessen Mundwerk versagt hat. Das ist ja auch dein und mein Mundwerk, was versagt hat. Vielleicht fluche ich nicht so viel wie die anderen. Aber ich gleiche das wieder aus durch Worte der Lieblosigkeit. Und Worte der Bitterkeit. Oder aber, ich bin eher so eine Frohnatur, eher positiv aufgelegt und habe eigentlich nicht so viele Worte der Lieblosigkeit und der Bitterkeit, aber dafür viel oberflächliches Reden, leichtfertiges Reden oder auch Missbrauch des Namens Gottes. Ich bin immer wieder erstaunt, wie leichtfertig auch manche Christen mit dem Gottesbegriff umgehen. Unsere Zungen sind sündige Zungen und aus der Nummer kommt kein Mensch raus. Vers 15, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Stopp, ich nicht. Ich habe noch nie einen Menschen umgebracht. Okay, als Kind, bevor ich Jugendlicher war, Zeitalter der Unschuld, wer daran glaubt, als Kind, da haben wir uns schon mal mit Steinen bepfeffert. Oder kann es sein, dass ich mal jemanden getroffen habe, der dann ein Loch im Kopf hatte? Beim Fußballspielen habe ich schon mal Leute gefault, die sind hingefallen, die hatten Schlamm am Bein. Aber das kann ja nicht damit gemeint sein, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Der Bibellehrer William Newell schreibt zu diesem Vers, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Für weitere Details lesen Sie bitte Ihre Tageszeitung. Und ich glaube, der hat verstanden, was Gott durch Paulus deutlich machen wollte. Für ihn bedeutet der Vers schlicht und einfach, dass der Mensch rastlos ist, Böses zu tun. Darum geht's. Vers 16. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Ich erinnere mich an Nachrichten, ist ein paar Jahre her jetzt. Da haben sie, da wurde beschrieben, wie bei einem Christopher Street Day in Berlin Tausende von Menschen eine Spur des Mülls zurückließen. Und wie dann in der Nacht, in frühen Morgenstunden, dann die Müllabfuhr kam und die ganzen Straßenzüge dann vom Müll befreite. 2004 war es der Tsunami in Indonesien, der eine Spur der Verwüstung durch über mehrere Kontinente hinweg zurückließ. Oder hier in Deutschland hatten wir den Kyrill, weiß nicht mehr genau, wann er war, vor ein paar Jahren, der eine Spur der Verwüstung in Deutschland zurückgelassen hat. Verwüstung und Elend bezeichnen die Bahn der Menschen. Und egal, ob das jetzt die schlimmen Sünder sind, die sich in der Sünde ausgetobt haben, die anständigen Sünder oder die frommen Sünder. Ihre Bahn ist eine Spur der Verwüstung. Und ich glaube, wenn es diesen Film im Himmel wirklich gäbe, mit dem wir alle als Kinder Angst gemacht kriegten, und Gott würde sagen, so, und jetzt, Wolfgang, setz dich mal dahin und jetzt siehst du mal den Film deines Lebens. Selbst die anständigen Sünder und die frommen Sünder wären entsetzt über die Spur des Elends und der Zerstörung, die sie im Leben zurückgelassen hätten. Eine gute Spur in den Augen Gottes zurücklassen, das kann nur der, dessen Herz verändert worden ist. Die nächsten zwei Verse, Römer 3, Vers 17 und 18, fasse ich zusammen. Da heißt es, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Diabolo, wir kennen den Begriff. Der Name für Satan. Der Durcheinander, oder Beschreibung für Satan, der Durcheinanderbringer. Der Diabolo bringt die Welt durcheinander. Der Diabolo bringt Menschen durcheinander. Der Diabolo bringt Gemeinden durcheinander. Und wer nicht Jesus, den Friedefürsten, in seinem Herzen hat, der, und vor Augen hat natürlich, der kennt den echten Weg des Friedens nicht. Es mag ein friedlicher Mensch sein, aber er kennt den Weg des Friedens, des himmlischen Friedens, den Jesus alleine geben kann, den kennt er nicht. Und er wird auch keine Gottesfurcht vor Augen haben. Religiosität schon, aber keine Gottesfurcht, so wie die Bibel sie sagt, erklärt, keine Ehrfurcht vor Gott. Und vielleicht schließt der Paulus seine Aufzählung deshalb ganz bewusst damit ab, indem er sagt, keine Gottesfurcht. Seht ihr, Gottesfurcht ist wie ein Damm. Und wenn dieser Damm Risse kriegt und aufweicht und wenn dieser Damm bricht, dann ergießt sich die Gottlosigkeit und all das, was durch den Damm der Gottesfurcht geschützt wurde, wird überflutet und wird verwüstet. Wo immer sich Gottesfurcht findet, da zieht die Sünde aus. Und wo immer die Sünde einzieht oder die Sünde sich festsetzt, da fehlt die Gottesfurcht. Weil die beiden, die gehen nicht zusammen. Und die göttliche Anklage lautet, die Gottesfurcht im Menschen fehlt. So, zurück zu unserem Gerichtssaal. Die Anklage im Gerichtssaal, die hat ihr Schlussplädoyer gehalten. Und für den Menschen aufgezeigt, was Gott im Alten Testament Israel schon lange aufgezeigt hat durch den Propheten Jesaja, Kapitel 1, Vers 6. Vom Scheitel bis zur Sohle ist nichts Gesundes an euch. Das ist praktisch das, was wir jetzt in diesen ganzen Versen gesehen und gelesen haben. Und daran kann auch das Gesetz nichts ändern. Verse 19 und 20 haben wir gelesen, wo es heißt, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Paulus zeigt auf, das Gesetz hat überhaupt nicht das Ziel zu retten. Das Gesetz ist ein Spiegel. Wenn ich nach der Arbeit ins Badezimmer gehe und schaue mich im Spiegel an, dann sehe ich, dass ich Dreck im Gesicht habe. Und das ist das Ziel des Spiegels und der Auftrag des Spiegels, mir zu zeigen, dass ich Dreck im Gesicht habe. Und so hat das Gesetz den Auftrag und das Ziel, mir zu zeigen, dass ich Dreck im Herzen habe. Und genauso wenig wie der Spiegel mir helfen kann, meinen Dreck im Gesicht loszuwerden, genauso wenig kann mir das Gesetz helfen, meinen Dreck im Herzen loszuwerden. Das ist das, was der Paulus hier sagt. Und das alles, das könnte einen deprimieren. Diese Verse könnten einen deprimieren, weil es um die Hoffnungslosigkeit geht, weil es um die Sünde geht, die Sündhaftigkeit aller Menschen, aller Welt und die Sinnlosigkeit aller menschlichen Argumente und aller menschlichen Anstrengungen. Aber das ist nicht das Ende der Offenbarung. Das ist eigentlich das Ende von meinem Bibeltext. Jetzt könnte ich sagen, freut euch, gesegnete Woche. In meiner Kindheit, da hat meine Mutter am Samstag oft einen Blechkuchen gebacken. Das war dann so ein Apfelkuchen oder ein Streuselkuchen oder ein Pflaumenkuchen. Blechkuchen. Der blieb dann über Nacht im Ofen. Und dann am nächsten, der war für Sonntagnachmittag natürlich. Und dann am nächsten Morgen, dann hat sie oft ein Messer genommen, hat das Blech ein bisschen vorgezogen und dann so entlang, am Rand entlang, so ein Streifen Kuchen abgeschnitten. Und den durften wir dann probieren, praktisch als Vorgeschmack für den Nachmittag. Nach all diesen Sündenlisten und nach all diesen Gerichtsurteilen hier habe ich mir erlaubt, mal durchs Schlüsselloch zu gucken und mal vorzulesen. Und ich habe in den nächsten Versen so eine Herrlichkeit gesehen. So eine Herrlichkeit vom Glauben und von der Gnade und von der Vergebung und über das Sühnopfer. Und über Gerechtigkeit und über Gottes Zurückhaltung und über unsere Rechtfertigung. So ein Reichtum an Herrlichkeit, dass ich mir gesagt habe, ich denke, ich darf mir da ein Stückchen Kuchen von abschneiden, vom Kuchen nächsten Sonntag und darf die nächsten beiden Verse mal lesen. Das begründete Plädoyer im Gerichtssaal ist schuldig. Das Urteil des Richters lautet schuldig. Und dann heißt es jetzt aber. Jetzt aber. Nachdem das Plädoyer gemacht worden ist, nachdem der Schuldspruch verkündigt worden ist, schuldig. Jetzt aber. Vers 21 und 22. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und dem Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Die ganze Hoffnungslosigkeit der vorhergehenden Verse, die jeden irgendwo warnen, der noch denkt, dass das vielleicht doch noch was Gutes in ihm ist. Oder der aus eigener Kraft denkt, vielleicht kann ich Gott ja doch ein bisschen imponieren, durch irgendwas, was ich noch Gutes aufweisen könnte. Die ganze Hoffnungslosigkeit der vorhergehenden Verse wird relativiert. Nicht die Aussage dieser Verse wird relativiert. Die Aussage steht, schuldig. Aber die Hoffnungslosigkeit, denn, das sagen diese Verse, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Nur diese Hoffnung, die kommt nicht von innen heraus. Diese Hoffnung, die kommt von Gott zu uns. Das ist eine Hoffnung, die Gott anerkennt. Eine Hoffnung, die Gott uns zuspricht. Das ist eine Hoffnung, die an Jesus gebunden ist. Und die ohne Werke durch den Glauben an Jesus allein zu uns kommt. Seht ihr, und allein dieser Blick auf die nächsten beiden Verse, ihr werdet wahrscheinlich mehr durchnehmen als die nächsten beiden Verse. Aber Allein dieser Blick durch Schlüsselloch auf diese beiden Verse gibt uns einige ganz fette Kuchenkrümel, die uns Kraft geben, die Schwermut der Verse 9 bis 20 zu besiegen. Es ist natürlich deprimierend, erkennen zu müssen, ja, wir sind schuldig. Ja, da ist nichts, was wir tun können. Jeder von uns ist schuldig. Alle ohne Entschuldigung, alle ohne, unter der Sünde und alle schuldig. Jetzt aber bleiben wir nicht ohne Hoffnung. Ja, deine und meine Füße, die sind ganz schnell gewesen, dem Bösen nachzulaufen. Deine und meine Zunge, die sind ganz schnell gewesen, Feuer zu entzünden unter Menschen. Deine und meine Augen und Ohren sind ganz schnell gewesen, die Sünde anzuschauen und die Sünde zu hören. Dein und mein Leben stehen unter der Sünde. Aber jetzt aber sind wir voll Zuversicht, denn Gottes Gerechtigkeit kommt zu uns. Das, was wir nicht tun konnten. Ohne Werke, allein durch den Glauben. Ich benutze das Wort Vertrauen lieber, das ist irgendwie greifbarer. Gottes Gerechtigkeit für dich und für mich. Und wenn du Jesus gehörst, dann hat Gott dich gerecht gemacht durch Jesus. Ich fühle mich nicht immer gerecht. Ich fühle mich bei weitem nicht immer gerecht. Es kommt nicht darauf an, wie wir uns fühlen. Er hat uns gerecht gemacht in Jesus, dem Geliebten. Vertrauen in Jesus, der das nötige Werk alleine vollbracht hat. Der Glaube an Jesus, das ist das, was genügt. Und ich wünsche euch für nächste Woche Sonntag, falls es dann weitergeht im Römerbrief, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag bei all dem Reichtum, den ihr entdecken werdet in Jesus. Namen über alle Namen Jesus. Keinen schöneren auf Erden gibt's. In keinem anderen Namen ist Erlösung. Nur in diesem Namen ist Heil. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du hast uns heute Morgen aufgezeigt, wer wir sind, wo wir herkommen, dass keiner auf diese Erde gekommen ist und gerecht war vor dir oder sich hat gerecht machen können vor dir. Herr, und umso erstaunlicher, dass du gekommen bist, um uns das zu bringen, was keiner von uns selbst erreichen konnte. Jesus, du bist unsere Gerechtigkeit. Du bist uns zur Gerechtigkeit gemacht. Wir dürfen gerecht sein, weil du uns so gemacht hast, weil du uns vergeben hast. Ja, und wir bekennen, dass wir Menschen sind, die immer wieder in Sünde fallen. Herr, sei es durch unsere Füße, sei es durch unsere Zungen, sei es durch unsere Hände oder durch was auch immer. Herr, wir sind so schnell in die Sünde zu fallen. Aber hab du Dank, dass du gekommen bist. Und dass unser Vertrauen in dich und in dein Werk am Kreuz uns reingewaschen hat von aller Sünde. Und wir danken dir, Herr, für diese lebendige Hoffnung, die wir haben, dass wir einmal bei dir sein werden, Herr, weil du alles getan hast, weil du uns reingewaschen hast. Dafür danken wir dir und beten dich an. Amen. Amen.